In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und von ihren Erfahrungen in der Welt. Wir schauen den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD über die Schulter und wir nehmen euch mit auf die Reise. Dabei fragen wir auch, was können wir hier in Deutschland von anderen lernen? Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast. Ich bin Joanna Jeschke. Tax the rich, Steuern rauf für Millionäre. Das fordern die Millionäre selbst, zumindest einige von ihnen. Denn trotz Corona-Krise ist die Zahl der Superreichen kräftig gestiegen. Und gleichzeitig leiden immer mehr Menschen unter Armut. Das kann nicht sein, sagt zum Beispiel Millionenerbin Stefanie Bremer.
Ich finde es mitunter arrogant zu sagen, eine einzige Person verdient es, etliche Millionen im Jahr zu verdienen, während wir andere Menschen haben, die am Existenzminimum kratzen. Wir müssen uns wirklich fragen, was wertschätzen wir in unserer Gesellschaft?
Mit ihr spreche ich gleich nochmal ausführlich. Außerdem schauen wir uns an, wie gerecht unser Steuersystem ist. Aber zuerst geht's jetzt in die USA, denn dort leben so viele Milliardäre, Millionäre und Superreiche wie sonst nirgendwo auf der Welt. Und viele von ihnen zahlen kaum Steuern im Vergleich zu ihrem riesigen Reichtum. Das hat das investigative Rechercheportal ProPublica herausgefunden. Meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Verena Bünden, hat im Milieu der Millionäre recherchiert und einen von denen getroffen, der sagt, tax me, besteuert mich. Verena, wen hast denn du da getroffen?
Ich habe Stephen Prince getroffen, der ist 70 und der Vizevorsitzende von den Patriotic Millionaires, also von einer Organisation mit genau dieser Botschaft, Tax Me. Und er ist der Ansicht, dass Reiche wie er, dass die mehr Steuern zahlen sollten in den USA. Eine Botschaft, die er mit großem Enthusiasmus und auch mit großer Freude am Kampf vertritt. Er glaubt nämlich, dass seit den 70er Jahren in den USA die Entwicklung in die falsche Richtung geht, dass die Reichen eben nicht mehr ausreichend besteuert werden, dass es so viele Steuerschlupflöcher gibt. Und hat gesagt, also da kommen wirklich, sobald du ein paar Millionen hast, kommen aktiv Leute auf dich zu, bieten sich an, sagen, wir verstecken dein Geld, und all das findet er falsch. Und wir können ja mal reinhören, wie er das selber formuliert.
I hate to pay taxes. Nobody likes to pay taxes. But I love this country. And this, the fuel that runs this country is tax revenue. We wealthy people and large corporations that are all getting away with murder. By not paying our fair share of taxes, we have to pay more taxes. There's just no way around it. It can't go on.
Also ich habe ihn da beim Beach-Spaziergang, beim Strandspaziergang getroffen, wie man hört. Und da sagt er eben, keiner mag Steuern zahlen, aber Steuern sind nun mal der Treibstoff, mit dem das Land läuft. Und wir lieben doch das Land. Und deswegen müssen wir Reichen mehr zahlen. Es kann so nicht weitergehen.
Nimm uns mal mit. Du warst mit ihm am Strand, aber wie sieht's da sonst aus? Was ist das für einer?
Ja, Stephen ist sehr reich und doch gewissermaßen solide. Er hat mir nicht gesagt, wie groß sein Vermögen ist, aber ich weiß, dass es auf 40 Millionen Dollar geschätzt wird. Und also er lebt da in diesem Beach-Penthouse voll mit Kunst direkt am Strand in Georgia und macht eben jeden Morgen um 6.30 Uhr seinen Strandspaziergang, bei dem wir ihn begleitet haben. Und ja, da ist ein sehr ungewöhnlicher Lebensstil für den Normalbürger. Sein unverzichtbarer Luxus, der ihm wichtig ist, ist zum Beispiel sein Privatjet, ein 8-Sitzer. Und dann mit dem fliegt er dann zum Golfen auf die Bermudas oder zur Fasanenjagd nach Nebraska. Und trotzdem hat er aber auch eine gewisse Bodennähe. Also er geht auch im Waffle House essen. Das ist jetzt wirklich eine sehr günstige Kette, die so Pfannkuchen und Waffeln und so weiter macht. Und hat noch wirklich ein Bewusstsein für die Ungerechtigkeit im System und sagt von sich selber, also ich habe ein bedeutendes Vermögen, aber ich bin nicht crazy rich. Ich drehe nicht durch. Und so habe ich auch da sein Penthouse und alles empfunden. Das ist alles elegant und großzügig, aber es ist jetzt nicht komplett entrückt. Es ist, wie man sich das sonst von Superreichen vorstellen könnte.
Privatjet klingt jetzt für mich erstmal so auf jeden Fall nach wahnsinnig viel Kohle. Aber wie hat er denn sein Geld gemacht?
Also er hat es vor allen Dingen selbst gemacht, und zwar mit kleinen Plastikkarten. Stephen hat ein Unternehmen gegründet mit 42, das Geschenkkarten druckt. Das gibt's in Deutschland nicht so häufig. Das sind so Kreditkarten, große Plastikgutscheine. Und in den USA füllen die in jedem Supermarkt ganze Wände. Und das war ein boomender Markt, als der Steven sich dem angeschlossen hat. Und damit hat er sehr viel Geld gemacht, hat anschließend sein Unternehmen breiter aufgestellt, macht inzwischen auch Immobiliengeschäfte und bleibt auch jetzt im Alter von 70 immer noch größter Anteilseigner von diesem Business und hat immer noch unheimlich viele Ideen, ist also in so einem permanenten Unruhezustand als Businessman.
Jetzt haben die US-Amerikaner, so habe ich das immer wahrgenommen, ja irgendwie ein anderes Verhältnis zum Staat. Warum sagt er jetzt, tax me, greif mir tiefer in die Tasche, lieber Staat?
Also der Steve sieht sich selbst nicht unbedingt als Gutmensch, sondern eher als Patriot. Er ist, was ich sehr auffallend fand, ungewöhnlich progressiv für einen reichen Menschen. Also er ist für eine allgemeine Gesundheitsversorgung, für Mindestlohn, für eine stärkere Besteuerung. Und all das, was ja in Deutschland ganz normal ist, das ist in den USA der pure Sozialismus. Also da ist er schon ein sehr ungewöhnlicher Typ. Und er ist eben auch für die stärkere Besteuerung der Reichen, weil er sagt, also Botschaft auch als an seine wohlhabenden Freunde, Leute, das liegt doch in unserem eigenen Interesse, selbst wenn wir Steuern zahlen, können wir doch unsere Yachten und unsere Flugzeuge und alles können wir doch behalten. Aber wenn die Arbeiter genug haben, dann können die doch auch mit ihrem Konsum die Wirtschaft ankurbeln und das nützt uns doch dann auch wieder als Unternehmer. Und vor allen Dingen hat er aber auch diesen patriotischen Gedanken, dass er sagt, Mensch, die USA, das großartigste Land der Welt, alle träumen den American Dream und damit das Land, die USA, groß bleibt, auch damit sie sich gegen die Chinesen, gegen den Rivalen behaupten kann, braucht es diesen Schmierstoff der Steuern für Infrastruktur und Ähnliches. Und er sagt eben auch das an seine wohltätigen und auch reichen Freunde, also einfach nur Spenden oder so, das reicht nicht. Das betrifft nur gewisse Gebiete, aber der Staat macht eben auch Sachen, die Spender unsexy finden, der betreibt Abwassersysteme oder Ähnliches und wir Reichen nutzen doch die Strukturen, wir müssen auch mehr abgeben, findet Steven Prince.
Und wie groß ist die Bewegung, die jetzt sagt, tax the rich?
Die ist überschaubar. Also erstmal gibt's ja eben diesen Club der Patriotic Millionaires, wo eben der Steven auch Vize ist. Und die haben 220 Mitglieder. Voraussetzung, um Clubmitglied zu werden, ist, dass man mindestens 5 Millionen Grundvermögen mitbringen muss oder 1 Million Jahreseinkommen. Aber die Meinung, die eben rausbringen, dass die Reichen stärker besteuert werden müssen. Also die Reichen selber, die das von sich sagen, wir müssen stärker besteuert werden. Das ist keine Mehrheitsmeinung unter reichen Amerikanern, aber immerhin sind sie eine kleine, wortgewaltige Gruppe.
Also du hast gerade schon gesagt, kleine, wortgewaltige Gruppe, aber längst nicht alle Superreichen sind dafür. Also was sagen denn sozusagen die anderen Reichen jemandem wie dem Steven jetzt beispielsweise?
Also die finden natürlich, dass er ein kompletter Spinner ist. Die sagen, wir haben für unser Geld, wir haben für unsere Millionen gearbeitet. Das, was jetzt bei den Erben nicht immer unbedingt stimmt. Aber vor allen Dingen haben sie die Sorge, dass der Staat verschwenderisch umgeht mit ihrem Geld. Dass der Staat eben nicht wie ein Unternehmen wirtschaftet. Und die wollen lieber Wohltäter sein und Spenden und Stiftungen irgendwie kreieren. Weil das natürlich bedeutet, dass sie die Kontrolle behalten über ihr Geld, auch als Spender. Und ich habe mit einem konservativen Millionär gesprochen, der gesagt hat, also diese Patriotic Millionaires, wenn die so dringend ihr Geld loswerden wollen, dann sollen die doch einfach ein paar Nullen dran machen an ihren Steuercheck. Also die werden schon als Klassenverräter gesehen und das ist ein Vorwurf, den kennt Steven Prince auch.
They call me a class trader. In a lot of ways I feel like they're traitors to the nation. Because they're only concerned about their own wealth, their own personal well-being.
Also er sagt, ja, ihr nennt mich zwar Verräter meiner Klasse, aber ich finde, dass die anderen Verrat in der Nation begehen, weil sie sich eben nur um sich selber kümmern, um ihren Wohlstand.
Für uns gilt ja US-Präsident Joe Biden als eher linker Amerikaner. Wie steht er denn zu so einem Vorschlag?
Also Biden will schrittweise umsteuern. Der möchte ja eigentlich einen ehrgeizigen Systemumbau anstoßen zu mehr staatlicher Fürsorge, was ja ungewöhnlich ist für die USA. Und er hat 2 Billionen schwere Pakete, die muss er durch den Kongress bringen. Da geht es einmal um Infrastruktur, aber auch um Ausnahmen für Soziales und für Klimaschutzmaßnahmen. Und die muss er eben finanzieren. Und um das zu schaffen, will er Steuerschlupflöcher schließen und er will eben auch die Vermögenden mehr zur Kasse binden. Definitiv nicht den Mittelstand mehr besteuern. Und diese beiden Pakete, die sind wesentlich für seinen Erfolg. Und doch steht da eben dieses enorme Preisschild drauf. Und diese Finanzierungsfrage, wie das gegenfinanziert wird, das ist wirklich sehr, sehr heikel, eben auch mit der Steuerfrage. Und da gibt es selbst auch bei den Demokraten zwischen linken Flügel und einzelnen Moderaten keinen Konsens. Also das bleibt eine wirklich, wirklich große Aufgabe, da das System zu ändern.
Vielen Dank nach Washington an unsere ARD-Korrespondentin Verena Bünden. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns gibt es den Appell von einer Gruppe von sehr reichen Menschen, die sagen, besteuert uns. Tax Me Now heißt eine Initiative, in der sich 50 Vermögende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben. Und die fordern eben eine höhere Besteuerung von Vermögen. Stefanie Bremer ist eine von ihnen. Sie kommt aus einer schwäbischen Unternehmerfamilie und wird mal viele Millionen Euro erben. Stefanie, du bist jetzt 32. Wann hast du zum ersten Mal kapiert, ich bin reich?
Ach, das war so mit 13, 14 oder so, als wir mit der Familie einen dreiwöchigen Urlaub in Kanada gemacht haben. Und wir kamen zurück. Ich habe das voller Freude in der Schule erzählen wollen. Und die einzige Reaktion war, boah, seid ihr Bonzen, dass ihr euch sowas leisten könnt. Und da war für mich dann der Punkt, oh, okay, ja, das ist wohl nicht normal. Ja.
Was war das für ein Gefühl?
So ein bisschen ausgeschlossen sein. Also man gehört einfach nicht zur Gruppe dazu. Ich bin jetzt auch niemand, der so ganz dringend irgendwie in einer Gruppe Mitglied sein muss. Aber wenn man die Entscheidung darüber nicht selber treffen kann, ist es schon komisch.
Und als du erfahren hast, du wirst mal ganz viel Geld erben, wie war das für dich?
Ich war ziemlich überfordert mit der Fülle an Entscheidungen, die sich dann vor mich hinstellen. Einfach weil man alle Möglichkeiten hat. Ich weiß, das ist ein Luxusproblem. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich so ein bisschen danach gesehnt, dass ich etwas engere Rahmenbedingungen habe, die mir dann ganz klar sagen, so, du gehst jetzt arbeiten oder du gehst eine Ausbildung machen und dann verdienst du dir deinen Lebensunterhalt.
Ja klar, die große Fülle an Möglichkeiten ist beides, ne? Kann Fluch und Segen gleichzeitig sein. Was würdest du sagen, ist es heute mehr für dich?
Heute sehe ich es als Segen, also als Privileg. Ich bin mir sehr bewusst, dass es ein großes Privileg ist und ich möchte diesem Privileg gerecht werden. Also weil mit diesem Privileg kommt auch einfach sehr viel Verantwortung daher, sehr viel Macht, die mir einfach in den Schoß gefallen ist. Die hat mir niemand demokratisch gegeben, die habe ich einfach so. Und ich möchte die auch verantwortungsvoll einsetzen.
Um nochmal irgendwie auf deinen Alltag irgendwie zu sprechen zu kommen. Also woran kann ich jetzt an deinem Alltag erkennen, wow, du hast super viel Geld?
Zum Beispiel, ich wohne in einem Haus, was mir selbst gehört. Das habe ich in den letzten 2 Jahren umfassend saniert für einen Preis, zu dem sich andere Leute 3 Einfamilienhäuser kaufen. Ich habe dafür Kredite aufgenommen, 3 Stück, die in meinem Alter, glaube ich, nicht jeder bekommen hätte. So. Ich kann mir tagsüber Zeit nehmen, mit Journalisten zu reden, weil ich eben keinen 9-bis-5 Job habe.
Und wovon lebst du gerade?
Im Moment lebe ich tatsächlich von meinen Unternehmensanteilen, aber auch von Mieteinnahmen, die ich habe über das Gebäude, das ich besitze. Genau, und ich leiste es mir im Moment noch, ein Studium zu machen. Ich sitze gerade über meiner Masterarbeit. Ich studiere strategisches Nachhaltigkeitsmanagement und ich möchte unbedingt in einer Firma oder in einer Stadt tätig sein, um dieses Wissen umzusetzen, wo ich mir dann wirklich mein eigenes Geld verdienen kann. Denn ich will und kann mich nicht darauf verlassen, dass die Firmenanteile auf ewig mir mein Leben finanzieren. Und das möchte ich auch nicht.
Nachhaltigkeit, wir haben ja vorab schon mal kurz gesprochen, ist ja bei dir ein großes Thema. Du sagst jetzt zum Beispiel, ich habe total viel Geld, aber es ist wichtig, dass dieses Geld besteuert wird. Du hast dich der Initiative Tax Me Now angeschlossen. Warum?
Weil ich denke, dass zu große Vermögen sind nicht gesund, weder für die Menschen noch für die Gesellschaft an sich. Unser Staat braucht Geld, um für uns alle ein gutes Leben vorbereiten zu können. Denn wir alle profitieren noch davon, dass wir funktionierende Straßen haben. Wir haben öffentlichen Nahverkehr, wir haben Schulbildung, wir haben Gesundheitsversorgung, wir haben ein Rentensystem. Die sind sicherlich nicht alle perfekt, das streite ich nicht ab. Aber es ist zumindest ein staatliches System, was die meisten von uns auffängt und was uns ein relativ gutes Leben ermöglicht, wenn man sich mal mit vielen anderen Ländern vergleicht. Und auch wir vermögenden Menschen profitieren von all diesen Leistungen. Warum sollen wir dann nicht auch unseren Anteil dafür zahlen?
Ich meine, man könnte ja auch sagen, ich nehme halt so und so viel Prozent meines Vermögens und statt das jetzt an den Staat zu geben, spende ich das halt. Zum Teil machst du das ja jetzt auch schon, aber warum ist dir das nicht genug?
Weil es höchst undemokratisch ist. Damit bleibt mir als Einzelperson überlassen, welche Probleme ich als wichtig erachte, wo ich Geld hingebe. Das müssen aber nicht die Probleme sein, die wirklich für viele Menschen tatsächlich gerade wichtig sind. Und ich bin ja sicherlich auch nicht derjenige, der von allem genügend Fachwissen hat. Ich habe ein bisschen Wissen zu einigen wenigen Sachen, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Altenpflege oder von Landwirtschaft und trotzdem kann ich entscheiden, da Geld hinzugeben oder eben nicht.
Aber das setzt ja auch ein großes Vertrauen in den Staat erstmal voraus, wenn ich jetzt sage, okay, lieber Staat, nimm das Geld und verteile du es um. Hast du da so ein großes Vertrauen?
Ja, ich habe ein großes Vertrauen in den Staat. Ich bin nicht so naiv, dass ich sage, der Staat ist perfekt und alles so, wie es jetzt ist, soll so bleiben. Der Staat ist kein perfekter Unternehmer. Ja, der kann deutlich noch besser werden. Wir brauchen zum Beispiel sowas wie eine Straftatsbestand für Steuerverschwendung von öffentlichen Stellen. Es kann nicht sein, dass der Staat so viel Steuergelder verschwendet, ohne dafür Konsequenzen ziehen zu müssen. Und auf der anderen Seite kommt wieder das, ja, der Staat ist nicht perfekt, aber er ist zumindest demokratisch legitimiert. Anders als einige wenige vermögende Einzelpersonen.
Was sagt denn deine Familie dazu, dass du jetzt an die Öffentlichkeit gehst und forderst, besteuert die Reichen? Stefanie Bremer, muss man vielleicht dazu sagen, ist auch nicht dein richtiger Name, aber du gehst in die Öffentlichkeit mit diesem Pseudonym. Also wie wird das bei euch in der Familie diskutiert?
Es wird gar nicht diskutiert. Und wenn, dann nur kurz und hitzig. Über Geld zu reden ist in Deutschland ja sowieso ziemlich schwierig. Und wenn dann auch noch der emotionale Rahmen einer Familie dazu kommt, dann wird das noch viel, viel schwieriger. Aber generell hätten sie es lieber, wenn ich nicht darüber rede und es lasse. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin in einer Position, wo ich mich dafür einsetzen kann und dann sollte ich das auch tun.
Und die widersprechen dir da aber aktiv in der Forderung, große Vermögen zu besteuern?
Teilweise. Aber ja, es gibt auch die Aussage eben, dass der Staat kein guter Unternehmer ist und dass wir als Unternehmer schon genügend Steuern zahlen. Das finde ich eine schwierige Aussage, weil also erstens mal, was sind genügend Steuern? Und wir profitieren, wie gesagt, alle von den Leistungen, die der Staat damit finanziert. Und ja, der Staat ist nicht perfekt, aber wir können daran arbeiten.
Musstest du schon mal den Satz hören, naja, das ist ja auch eine tolle Situation, du hast halt geerbt, du musstest für dieses Geld nicht selbst arbeiten, willst es aber sozusagen umverteilen. Also ist das eine Kritik, die du schon gehört hast?
Ja, natürlich. Es gibt viele, die sagen, ja, wenn sie sich selber erarbeitet hätte, dann würde sie ganz anders denken. Aber nochmal, ich finde es mitunter arrogant zu sagen, eine einzige Person verdient es, etliche Millionen im Jahr zu verdienen, während wir andere Menschen haben, die am Existenzminimum kratzen. Wir müssen uns wirklich fragen, was wertschätzen wir in unserer Gesellschaft? Ist es, dass jemand 80 Stunden die Woche arbeitet, seine Lebenskraft aufwendet, dafür reinbuttert, da kriegt er Geld? Aber wenn jemand 60 Stunden die Woche in der Pflege arbeitet und dafür auch sein Privatleben zurückstellt, dann kriegt er einen Hungerlohn? Und ist das in Ordnung? Oder wollen wir nicht lieber diejenigen wirklich gerecht entlohnen, die dafür sorgen, dass diese Gesellschaft weiter funktioniert? Diejenigen, die uns Basisleistungen erbringen, die an Supermarktkassen sitzen, die Menschen pflegen, die Kinder erziehen, die den Müll wegräumen? Solche Menschen verdienen meiner Ansicht nach mehr Wertschätzung und damit auch ein bisschen mehr Geld.
Das ist, also du sprichst es gerade schon an und ich finde das ja auch was jetzt in der Corona-Krise echt sichtbar geworden ist, so eine soziale Spaltung, die sich eigentlich immer weiter vertieft. Der Graben wird tiefer zwischen den sehr reichen und den sehr armen Menschen bei uns und nicht nur bei uns. Wenn du dir jetzt so eine Utopie basteln könntest, wie wir das Geld sinnvollerweise bei uns in der Gesellschaft umverteilen sollten, wie würdest du das machen?
Ich würde zum Beispiel mal anfangen mit einer festgelegten Einkommensspreizung. Also es könnte zum Beispiel derjenige, der in einer Firma am meisten verdient, maximal 50 mal so viel verdienen wie derjenige, der am wenigsten verdient. Denn ich glaube nicht, dass irgendjemand so toll ist und so viel weiß und kann, dass er einen exorbitanten Millionenbetrag im Jahr verdient, ohne dass die anderen ähnlich viel oder zumindest mehr verdienen. Man könnte sich auch Gedanken machen über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man könnte sich Gedanken machen, ob man eine Gemeinwohlökonomiebilanz als Grundlage der Steuererhebung verwendet, wo einfach ein Unternehmen zum Beispiel daran besteuert wird, wie viel Gemeinwohl es generiert oder wie viel Schaden es auf der anderen Seite auch verursacht. In einer Gemeinwohlbilanz würde zum Beispiel ein Unternehmen betrachten, inwieweit sie bei ihren Mitarbeitern ökologisches Verhalten fördern, zum Beispiel durch ein Jobticket. Es geht aber auch darum, gibt es menschenwürdige Arbeitsplätze? Wie wird das Vermögen der Firma angelegt? Genau, und so wird eben das gesamte Unternehmen betrachtet und es wird nicht nur reduziert auf die Tatsache, wie viel Geld habe ich verdient. Und in dieser utopischen Welt hätten wir eben ein deutlich weniger weites Feld der Vermögensverteilung. Ich sage nicht, dass alle gleich viel haben sollten. Das funktioniert sowieso nicht. Aber es kann nicht sein, dass wir Kinder in Armut haben, während andere Menschen sich die 15. Villa und das dritte Motorboot kaufen können.
Ganz wichtiger Punkt. Ganz herzlichen Dank an Stefanie Bremer, Millionenerbin. Sie kommt aus einer schwäbischen Unternehmerfamilie. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke. Wenn wir uns anschauen, wie die Vermögen bei uns in Deutschland so verteilt sind, dann stellen wir fest, ziemlich ungleich. Die reichste Hälfte der Bevölkerung besitzt ungefähr 99% aller Vermögen. Klar, da bleibt für die anderen nicht mehr viel übrig. Und klar auch, dass Stefanie Bremer einen Nerv trifft, wenn sie fordert, große Vermögen zu besteuern. Und genau das wird ja gerade in Deutschland auch diskutiert. Wahrscheinlich auch bei den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP. Zumindest Grüne und SPD fordern ja, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Ist aber nicht ganz unumstritten. Sabrina Fritz aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion ist jetzt bei mir und wirft mit mir zusammen mal einen Blick auf das Steuersystem. Sabrina, wie gerecht ist denn das Steuersystem bei uns?
Also eigentlich muss man sagen, ist es nicht sehr gerecht. Und ich finde, das lässt sich an drei Punkten festmachen. Das erste ist, man muss eigentlich zu früh zu viel steuern, also diesen berühmten Spitzensteuersatz zahlen. Das ist in Deutschland so, wenn man so um die 4.500 Euro im Monat verdient. Klar, das ist gutes Geld, aber das ist für mich jetzt nicht reich. Und ich sag mal, der 20.000 Euro im Monat verdient, und das finde ich ist dann schon reich, der zahlt eigentlich den gleichen Steuersatz. Also das finde ich ist das Erste, das ist ungerecht. Das Zweite ist, es ist brutal kompliziert. Also es gibt 200 Steuergesetze, tausende von Verordnungen, keiner so richtig blickt eigentlich durch. Wenn es ein bisschen kompliziert wird, kann man die Steuererklärung eigentlich nicht mehr selber machen. Und das ist auch ungerecht, weil das heißt ja, die sich einen Steuerberater leisten können, der alle Schlupflöcher kennt, die zahlen auch weniger Steuern. Also das ist das Zweite, was ich ungerecht finde. Und das Dritte ist, dass wir vor allem Arbeit besteuern. Also die arbeiten, Bruttolohn kriegen, dann geht die Steuer ab. Da kann man wenig machen. Das wird stark besteuert. Aber alle, die Vermögen haben, Aktien, Immobilien, die zahlen zum Teil nur 25% Steuern. Und das finde ich auch ungerecht.
Du hast es ja jetzt gerade schon mal angesprochen. Der Staat hat ja ganz verschiedene Möglichkeiten, Steuern einzunehmen und auch mehr Steuern von Reichen und Superreichen einzunehmen. Jetzt die Vermögenssteuer, die ja irgendwie so ein bisschen auf dem Tisch liegt, wäre eine Möglichkeit. Wie würde die denn funktionieren? Die gab es ja bei uns tatsächlich auch schon mal.
Genau, die gab es schon, die gibt es eigentlich immer noch, also die steht im Gesetz, dass man die einführen kann, sofort. Ich glaube, über die Vermögenssteuer wird so gestritten wie, ich weiß nicht, über Fahrverbote, ja. Das ist irgendwie so der Klassiker, wo es immer hin und her geht. Die Kritikpunkte sind einmal, wie erhebt man die, ja? Also man müsste ja zusammenzählen, da hat einer ein Ferienhaus auf Mallorca, da hat einer ein Haus hier in Stuttgart, da hat einer drei teure Autos, Aktien. Was ist vielleicht die Kunst an der Wand wert? Also all das muss ja erhoben werden und das ist schon mal kompliziert. Dann ist es so, gilt es auch auf Betriebsvermögen. Also wenn einer eine Firma hat und dann ist da das Firmengebäude, das muss auch besteuert werden. Und all das sagen die Kritiker, bis wir das alles erhoben haben, das kostet viel mehr Geld, als wir am Ende damit einnehmen.
Nur ganz kurz, was würde denn der Staat, also wie viele Mehreinnahmen wären das denn, die man sich davon versprechen könnte?
Genau, da wird auch drüber gestritten. Also die Bandbreite ist riesig, die geht von 20 Milliarden bis 100 Milliarden, weil da fängt es eben schon an. Also nehmen wir jetzt mal, einer hat ein Haus in Stuttgart, das war natürlich vor 10 Jahren viel weniger wert als heute. Das heißt, man müsste das auch immer mal wieder schätzen. Aber ich sage jetzt mal so, 20 Milliarden ist schon so eine relativ realistische Untergrenze.
Und der Staat hat ja noch weitere Mittel, quasi Steuern einzutreiben. Erbschaftssteuer ist auch noch so ein großer Batzen. In Deutschland werden ungefähr geschätzt 300 Milliarden Euro pro Jahr verschenkt oder vererbt. Das meiste ist davon steuerfrei. Woran liegt das denn?
Genau, das ist auch so ein Thema, über das auch ähnlich heftig gestritten wird, weil das finden irgendwie alle ungerecht. Also die, die sagen, Erbschaftssteuer, warum soll man jetzt nochmal was versteuern, was ja der Verstorbene schon aus seiner Arbeitskraft, aus seinem Vermögen, was er ja auch versteuert hat, das ist doch alles schon mal versteuert worden und das hat der geleistet und jetzt will er mir das vererben, warum will der Staat jetzt da nochmal zugreifen? Das sagen die, die eigentlich sagen, also Erbschaften sollen eigentlich gar nicht versteuert werden. Ja? Die anderen sagen, naja, also da fällt mir jetzt, sagen wir mal, eine Wohnung in den Schoß, die ist bezahlt, die ist vielleicht 500.000 Euro wert. Das ist ein Vermögen, mit dem kann ich weiterarbeiten, das ist ein Vorteil. Darauf müsste ich eigentlich jetzt auch stärkere Steuern bezahlen. Also das Thema Erbschaftssteuer ist unglaublich besetzt mit diesem Thema Gerechtigkeit. Was ist gerecht, ja? Und das sehen wir ja bei diesen ganzen Steuern. Es hat eben nicht nur was rein jetzt mit Geld zu tun, sondern es hat immer eben auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Aber man muss eins sagen, wenn man jetzt sich jetzt mal umschaut im Rest der Welt, bei Industrieländern, dann ist schon der Vorwurf an Deutschland immer, dass Erben hier sehr gut wegkommen. Also die Erbschaftssteuer ist hier im Vergleich zu anderen Ländern wirklich sehr gering. Und das Zweite ist eben auch Immobilien. Die werden auch sehr wenig besteuert. Andere Länder, zum Beispiel in Kalifornien, die machen fast alles über Immobilien. Also da hat man ein Haus, darauf zahlt man einen kräftigen Prozentsatz Steuern. Damit ist alles abgegolten. Also es gibt da sehr, sehr viele Unterschiede, aber es ist auch brutal schwer, da was zu verändern.
Mhm. Jetzt hat ja Steuergerechtigkeit auch was damit zu tun, Steuern auch tatsächlich zu zahlen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder durch große Recherchen, zuletzt durch die Pandora Papers irgendwie gesehen, dass es Superreichen sehr oft gelingt, Geld im Ausland zu parken, sogenannte Steuerschlupflöcher zu finden, obwohl sie natürlich hier auch von der Infrastruktur, von allem, was irgendwie Geld kostet und wo Steuern eigentlich reinfließen, profitieren. Wie kann man da mehr Steuergerechtigkeit schaffen?
Ja, das ist auch brutal schwer, weil die Sachen sind ja oft legal, ja. Also diese ganzen Konstruktionen, dass man dann in irgendwelchen Ländern eine Firma gründet, wo man so gut wie keine Steuern zahlen muss, das ist ja alles nicht verboten. Das heißt, man müsste halt diese Steuerschlupflöcher stopfen. Und das ist halt sehr schwer, weil selbst wenn man sie halt in Deutschland stopft, und auch da gibt es ja schon einige, dann ist es natürlich schwer, sich weltweit auf irgendwas nochmal zu einigen. Was es jetzt gibt, das ist ein kleiner Erfolg, das ist, dass jetzt zum Beispiel Firmen, egal wo sie sind, mindestens 15% Steuern zahlen müssen. Das ist wirklich eigentlich ein großer Erfolg, weil ich sag mal, wo sitzen alle Facebooks und Apples in Europa? Die haben alle ihre Zentrale in Irland, weil sie da die wenigsten Steuern zahlen müssen. Mhm. Und da hat man jetzt wenigstens gesagt, okay, die müssen alle 15% zahlen. Und ich sag mal so, ich befürchte, also so richtig sehe ich eigentlich keine Chance, dass sehr, sehr reiche Menschen auch die Möglichkeit haben, ihr Vermögen auf der ganzen Welt so zu verteilen, dass sie die Steuerlast gering setzen. Ich denke, am Ende ist es auch, muss man selber auch so ein bisschen in den Spiegel gucken und sagen, was bin ich bereit auch für den Staat zu leisten, weil wie gesagt, man nutzt ja auch einiges davon. Und dann müssen wir uns aber auch selber, finde ich, ein bisschen ehrlich machen und sagen, nutzen wir nicht auch jede Möglichkeit, die es gibt, Steuern zu sparen. Ja? Also insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein menschlicher Faktor.
Ganz herzlichen Dank an Sabrina Fritz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und reagiert auch gerne auf Instagram oder Twitter. Und sonst schreibt ihr eine gute alte Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Redaktion hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joanna Jeschke.